Wir wollen heute über ein Thema reden, das mit dem letzten, was Jesus, unter anderem dem letzten, was Jesus uns gesagt hat, zusammenhängt. Ein Thema, was immer aktuell ist, aber deswegen und nicht nur deswegen auch heute sehr aktuell ist. Ist die Frage, ob ihr meine Folien sehen könnt? Wir wollen reden über, während Paul mir das liebenswerterweise einstellt, wollen wir reden über Lukas 24, die Verse 44 bis 49. Die Stelle, die ihr vermutlich wahrscheinlich kennt, weil es eine oft zitierte Stelle ist. Und gerne auch im Zusammenhang auch mit der Endzeit viel zu tun hat. Das wollen wir uns heute anschauen, was das damit zu tun hat und was es für uns heute bedeutet. Ich möchte vorab gerne was zu dem Wort Endzeit sagen. Endzeit als Wort ist ja natürlich biblisch begründet. Ja, wir leben in der Endzeit. Wird uns in der Bibel so gesagt. Und es ist die Zeit, die wir emotional verbinden mit Verfolgung, dadurch natürlich mit Angst, mit Unterdrückung etc. pp. Also ein Wort, was starke negative Konnotation hat. Ich möchte aber, dass wir uns überlegen, ob das so sein muss. Ja? Es ist natürlich leicht, sich Angst zu machen. Das sehen wir in den Medien. Angst ist ein Gefühl, was sich leicht wecken lässt. Ja? Man braucht nur einen Artikel lesen. Manchmal reicht schon eine Überschrift von einem Zeitungsartikel und man kriegt Angst. Ja, Angst ist eine sehr instinktive Reaktion auf etwas, was man nicht kennt, auf etwas, was man noch nicht erlebt hat vielleicht oder etwas, was man nicht versteht. Aber Angst ist nicht etwas, was wir uns ausliefern lassen müssen. Wir hören das von Martin Luther, dass er auch schon gesagt hat, er weiß, dass er in der Endzeit lebt. Er hat es selber so ausgedrückt, dass er möchte niemanden davon überreden sozusagen, also überzeugen, dass es so ist. Aber seine Begründung war, so schlimm, wie es in den letzten 100 Jahren war es nie vorher. Also muss die Endzeit nahe herankommen. Ja, also muss Jesus bald wiederkommen. Und seine Daumenschätzung war so etwa, innerhalb der nächsten 100 Jahre kommt Jesus wieder. Jetzt wissen wir, was daraus geworden ist, weil Luther, kleiner Tipp, schon vor über 100 Jahren nicht mehr gelebt hat. Und Luther war da nicht alleine. Ich habe ihn jetzt als namhaftes Bild genommen für diese Endzeiterwartung. Aber schon die ersten Christen waren da genauso. Die haben gesagt, Jesus kommt bald wieder. Jesus hat gesagt, dass er bald wiederkommt. Ja? Wir leben in der Zeit kurz bevor Jesus wiederkommt. Das war die Endzeiterwartung, in der die ersten Christen gelebt haben. Wir lesen auch, dass sie die Güter untereinander geteilt haben. Ja, dass keiner etwas nur für sich behalten hat, sondern gesagt haben, wir teilen alles miteinander. Und das auch wegen dieser Endzeiterwartung. Deswegen spricht man manchmal von den jüdisch-apokalyptischen Christen. Ja, die ersten Christen, die ja selber alle Juden waren, und gleichzeitig eben in dieser Endzeiterwartung gelebt haben, bald ist das Ende gekommen. Aber was haben die Christen, die Ersten, und was hat Luther mit dieser Erkenntnis gemacht? Und das ist jetzt das Interessante. Luther hat nicht gesagt, bald geht die Welt zu Ende, jetzt löse ich meine Aktien auf, verkaufe mein Haus und schaue, dass ich noch die letzten Jahre über die Runden komme. Luther hat angefangen, die Bibel zu übersetzen. Also er hat sich obwohl er in dieser Erwartung der Endzeit gelebt hat, in der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt, hat er dieses Mammutprojekt auf sich genommen und hat die Bibel übersetzt. Etwas, von dem er ja wusste oder hätte wissen müssen, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt und dass es auch nicht sofort alle Auswirkungen haben würde, die er vielleicht gehofft hat. Auch die ersten Christen haben nicht gesagt, wir leben in den letzten Jahrhunderten oder in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren der Welt, deswegen warten wir jetzt, bis Jesus kommt. Sondern sie haben gesagt, in dieser Zeit wollen wir jetzt erst recht das Evangelium verkünden. In dieser Zeit wollen wir jetzt erst recht das vorbereiten, dass Jesus wiederkommt. Also nicht in der Angst leben, in der Furcht davor, was passiert und in der Erwartung, dass bald alles zu Ende geht, sondern in der Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt und wir sind hier, wurden von ihm hier hingestellt, um das vorzubereiten, um sein Kommen vorzubereiten. In dieser Erwartung können wir leben. Und die Bibel sagt dazu noch mehr. Dazu wollen wir uns anschauen, was in Lukas 24, 44 bis 49 steht. Vorab. Warum das relevant ist, warum ist das wichtig? Warum ist das gerade auch heute wichtig? Das ist natürlich eine Botschaft, die immer wichtig ist. Aber was ist die Relevanz gerade heute auch für uns? Wenn wir uns ein bisschen mit dem Zeitgeschehen befassen, dann sehen wir, dass etwas passiert, was Historiker uns schon vorher sagen konnten, dass es passieren wird. Immer wenn Krisen auf eine Gesellschaft zukommen, seien das Pandemien, also schlimme Krankheiten oder seien es Wirtschaftskrisen, Krisen, politische Krisen, Kriege, dann führt das meistens eben zu Angst und Angst führt immer auch irgendwann zu Hass. Wir sehen es, dass dann ganz schnell das passiert, dass ein Sündenbock gesucht wird. Erst wird jemand gesucht, der schuld ist, weil man ja nicht bei sich selber die Schuld suchen möchte. Also muss jemand anders schuld sein. Ja, man könnte ja das zum Anlass nehmen, Krisen zum Anlass nehmen, sich selber kritisch zu hinterfragen, das eigene Tun zu hinterfragen. Aber das ist schwierig. Und das fordert natürlich ein gewisse innere Stärke auch. Aber wenn man verunsichert ist, dann hat man die vielleicht nicht. Und dann kann das schnell zu Hass führen. Zur Zeit von dem schwarzen Tod, also von der schlimmen Pest, die im Mittelalter grassierte, um 1350 rum, haben die Menschen mit Judenverfolgung reagiert. Wo Pogrome ganz schlimm durchgeführt wurden, wo viele Juden umgekommen sind, ermordet wurden. Also zu einer sehr dunklen Geschichte, dunkles Kapitel der Menschheit sozusagen noch schlimmer gemacht hat durch diese Verfolgung. Wo also diese Krankheit kam und die Menschen als Antwort auf diese Krankheit selber noch das verschlimmert haben. Und nach dem Ersten Weltkrieg bei der Wirtschaftskrise in Deutschland sehen wir, das ist ja auch allen bekannt, was dann passiert ist, dass es ganz ähnlich war. Ja, dass mit Hass reagiert wurde auf diese Krise, die vorher da war. Dass Deutschland unter anderem durch den Versailler Vertrag in diese tiefe Wirtschaftskrise gestürzt wurde und die Menschen mit Hass, mit Ablehnung reagiert haben. Auch wieder gegen Juden, gegen Ausländer, gegen Menschen mit anderer Hautfarbe. Gegen Menschen, die anders sind. Und das ist ja diese Reflexreaktion, die aus der Angst herauskommt. Die aber nicht sein muss. Und wo wir gerade als Christen eine besondere Verantwortung auch haben, einen alternativen Weg zu zeigen. Einen Weg zu zeigen, wie das anders sein kann. Wovon reden wir da? Genau. Wir haben im 1. Petrus, Kapitel 4, Verse 7 und 8. Da wird genau davon geredet. Da schreibt Petrus genau von dieser Endzeiterwartung und davon, wie wir damit umgehen sollen. Was das bedeutet für uns. In 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 7 und 8 steht, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Petrus schreibt, das Ende aller Dinge ist nahe herbeigekommen. Die Endzeit ist da. Und wie sollen wir reagieren? Besonnen sein, nüchtern zum Gebet. Ja, also eine Ruhe mitbringen, eine Ruhe in uns haben, in uns tragen, auf das bauen, was wir wissen. Dass Jesus für uns gestorben ist, darauf können wir immer bauen. Und das kann uns eine Ruhe geben, das kann uns eine Gesonnenheit bringen. Ja, dass wir wissen, wir müssen nicht verzweifeln. Wir sollen im Gebet bleiben, in der innigen Liebe untereinander. Lass uns schauen, was Jesus gesagt hat. Jesus hat ein prophetisches Wort ausgesprochen. Prophetische Wörter für den, der damit vielleicht nicht so viel anfangen kann, ist eine Aussage, die über einer Person oder einer Gruppe von Personen ausgesprochen wird und die eine Auswirkung in die Zukunft hat. Ja, die etwas in eine Person dadurch, dass es ausgesprochen wird, hineinlegt. Es ist nicht so sehr ein Auftrag als etwas, das passieren wird, einfach dadurch, dass es in Autorität ausgesprochen wurde. Ich habe das selber einmal in meinem Leben erlebt, dass jemand etwas zu mir gesagt hat, was so ein prophetisches Wort war. Was genau, sage ich euch heute aber nicht. Das kommt ein andermal. Und das hat etwas dadurch in mich hineingelegt, was mich mein Leben lang bis heute nicht mehr verlassen hat. Ja, und was Auswirkungen auf mein Leben hatte und die Entscheidungen, die ich seitdem getroffen habe. Das war so ein prophetisches Wort. Es hat dadurch, dass es ausgesprochen wurde, mein Leben verändert, nachhaltig verändert. Und Jesus spricht ein prophetisches Wort aus. Er sagt in jetzt tatsächlich Lukas 24, 44 bis 49 zu seinen Jüngern. Er aber sagte ihnen, das sind die Worte, die ich zu euch geredet habe, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und dem Psalm von mir geschrieben steht. Da öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr seid Zeugen davon. In diesem Moment waren sie es noch nicht. Ja, das war die Zeit nach der Auferstehung, vor der Himmelfahrt, wo die Jünger vor allem damit beschäftigt waren, sich zu verstecken, in die Einsamkeit sich zurückzuziehen, als Gruppe für sich zu sein, weil sie in Angst gelebt haben, weil sie nicht wussten, was passieren würde. Und Jesus schickt sie ja dann nach Galiläa zurück, wo er sie auch beim Fischen antrifft. Also noch sind sie keine Zeugen davon, noch berichten sie nicht von dem, was passiert ist. Aber Jesus spricht es über ihnen aus. Ihr seid Zeugen hiervon. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird diese Stelle etwas anders gesagt. Da heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Also etwas, was noch nicht ist, im Gegensatz zum Lukas-Evangelium, wo es heißt, ihr seid meine Zeugen, heißt es, ihr werdet meine Zeugen sein. Und da hier wird es noch klarer, dass es dieser prophetische Ausspruch über den Jüngern ist. Wovon sollen sie Zeugen sein? Von dem, was sie gesehen haben, von dem, was sie erlebt haben. Das heißt hier, was Jesus direkt davor sagt, der Christus litt, am dritten Tag stand er von den Toten auf und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnt in Jerusalem. Davon sollten sie Zeugen sein. Das ist das, was sie bezeugen sollten, weil sie es selber erlebt haben. Und das ist hier der Knackpunkt. Sie waren ja selber dabei. Sie waren bei der Zeit vor der Kreuzigung, bei der Gefangennahme waren sie dabei. Sie waren bei dem Prozess, in Anführungsstrichen, bei dem Schauprozess waren sie dabei. Sie waren bei der Kreuzigung dabei. Und sie hatten ihn aber auch nicht nur tot, sondern auch lebendig wieder gesehen. Sie waren lebendige Zeugen von dem, was passiert war. Die Frage ist, wovon sind wir Zeugen? Das ist ja ein Wort, denke ich, da sind wir uns einig, was nicht nur den Jüngern gesagt wird, sondern was auch uns gesagt wird. Wir sollen Zeugen davon sein. Aber wovon? Ich war persönlich nicht dabei, als Jesus gekreuzigt wurde, kann ich sagen. Ich war auch bei der Auferstehung nicht dabei. Ich kann nicht sagen, dass ich das gesehen hätte. Wenn mich jemand fragt, warst du dabei denn, als hast du Jesus schon mal gesehen? Ne? Warst du dabei, als er die Blinden geheilt hat? Warst du dabei, als er die Kranken, die Lahmen geheilt hat? Warst du dabei, als er die Toten auferweckt hat? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht von mir behaupten. Und es würde mir auch niemand glauben, wenn ich behaupten würde, dass ich dabei war. Aber etwas, was wir alle erlebt haben, davon bin ich überzeugt, wenn wir hier sind, oder das hoffe ich zumindest für jeden, dass Jesus lebt. Das können wir bezeugen. Das haben wir alle erlebt. Wir hatten alle, vermute ich, diesen Moment irgendwann im Leben, wo wir feststellen, dieser Jesus, von dem in der Bibel die Rede ist, der lebt tatsächlich. Und der ist tatsächlich für mich gestorben. Der hat tatsächlich meine Schuld auf sich genommen. Ich war Sünder, ich hatte das nicht verdient, aber ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Weil ich es erlebt habe, weil ich ihn erlebt habe. Weil ich mit ihm reden kann, weil ich zu ihm beten kann. Weil ich weiß, dass er mich hört. Weil das in mein Herz hineingelegt wurde. Diese Gewissheit, dass ich erlöst bin durch das, was er getan hat. Davon können wir alle bezeugen. Davon können wir alle Zeugen sein. Das können wir alle, hoffe ich, mit Gewissheit sagen. Dass das passiert ist. Und dass das auch heute noch gilt. Und dass das auch noch für die gilt, die es noch nicht erlebt haben. Für jeden. Aber auch das ist natürlich noch zu unkonkret. Die Frage ist, wenn wir Zeugen sein sollen, dann soll auch ich Zeuge sein. Wovon bin ich denn Zeuge? Was habe ich erlebt? Wenn mich jemand fragt oder auch nicht fragt, was mich ausmacht, was ich mit Jesus erlebt habe, was ist das? Und die Frage möchte ich an euch alle weitergeben. Was ist das, was ihr erlebt habt, was ihr mit Jesus erlebt habt? Warum wisst ihr von ihm? Was ist passiert dadurch, dass er in dein Leben getreten ist? Ich kann euch von mir erzählen, wovon ich Zeuge sein kann. Was ich erlebt habe. Ich habe erlebt, dass Jesus noch heute Menschen begegnet, weil er mir begegnet ist. Ich habe erlebt, dass es heute noch Pfingsten gibt, dass es ein Pfingsten heute noch existiert, dass in einem Raum, wo Menschen versammelt sind, die nicht alle was mit dem Glauben anfangen können, dass auf einmal der Heilige Geist fällt und die Hälfte, weiß ich nicht wie viele, ungefähr die Hälfte der Versammelten anfängt in Strömen zu weinen und ihre Sünden zu bekennen, einfach so. Von einem Moment auf den anderen. Vorher noch war alles irgendwie, ja, haben alle so ein bisschen komisch beisammen gesessen und peinlich berührt und im nächsten Moment auf einmal wurde uns klar, dass wir Sünder sind vor Gott, dass wir seine Vergebung brauchen, dass wir Jesus brauchen. Und dass das aber, was wir brauchen, dass es schon passiert ist. Dass Jesus schon für uns gestorben ist. Davon kann ich heute ein Zeuge sein. Davon kann ich bezeugen, dass wenn ihr mir glaubt, dass ich nicht lüge, dann müsst ihr auch glauben, dass es ein Pfingsten gibt, weil ich euch das sage. Ja, das ist ein Zeuge. Das ist wie jemand, der vor Gericht steht und sagt, ich habe gesehen, dass das rote Auto das blaue gerammt hat. Obwohl das Blaue stand. Ja, das ist ein Zeuge, der etwas sagt, was er selber erlebt und gesehen hat. Und das anderen Menschen bezeugt. Also mit seinem Namen dafür stehen kann, dass das wahr ist. Das habe ich erlebt. Das könnt ihr aber nicht, vielleicht nicht von euch sagen. Die Frage ist, was ihr erlebt habt selber. Wovon könnt ihr Zeugen sein? Wovon kannst du Zeuge sein? Ich kann auch Zeuge davon sein, dass Gott allen Menschen nachgeht. Egal, was du gemacht hast, egal, wie oft du dich von ihm abwendest. Und selbst wenn du ihm sagst, dass du nichts mit ihm zu tun haben möchtest, dass er dir trotzdem noch nachgeht. Weil seine Liebe so stark ist. Davon kann ich ein Zeuge sein, weil ich das selber erlebt habe. Weil ich selber erlebt habe, dass selbst wenn ich an einen Punkt komme, wo ich sage, ich kann nichts mehr mit dem Glauben zu tun haben, ich möchte auch nichts mehr damit zu tun haben. Meine Kraft hat mich verlassen, ich kann nicht mehr. Dass Gott dir auch dann noch nachgehen wird. Dass seine Liebe so groß ist, dass selbst in deinem schlimmsten, in deinem tiefsten Moment, in deinem tiefsten Punkt in deinem Leben, er auch dann noch bei dir ist. Selbst wenn du ihm den Rücken zukehrst, dann steht er direkt hinter dir. Wovon kannst du ein Zeuge sein? Was sagt Jesus danach? Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Die Jünger können unmöglich gewusst haben, was auf sie zukommt. Sie hatten ja den Heiligen Geist nie vorher erlebt, nicht in dieser Form. Ja, diese von dem, was Jesus redet, ist die Verheißung meines Vaters, die Kraft aus der Höhe. Davon wussten die Jünger in diesem Moment gar nichts. Sie haben aber in dem Vertrauen natürlich, in dem Glauben gelebt, dass das für sie kommen würde. Das, was wir heute schon kennen, das, was wir heute kennen dürfen. Ja, der Heilige Geist, der uns gegeben ist, war da noch nicht bei den Jüngern. Aber wir können das heute wissen. Wir wissen heute, was diese Kraft ist, was uns Mut schenken kann, Zeugen zu sein. Was uns Mut schenken kann, in einer Zeit zu leben, die vielleicht von Angst und Hass geprägt ist. Was uns Mut schenken kann, ist der Heilige Geist. Wir wissen, dass wir ihn heute bei uns haben. Wir wissen, dass er bei uns ist. Das alles ist natürlich leicht gesagt. Ja, seien wir ehrlich, da kann man leicht drüber reden. Ich kann euch leicht von hier oben erzählen, dass das Zeugesein so wichtig ist, gerade in der Endzeit. Und dass der Heilige Geist ja bei uns ist und dass wir deswegen Kraft haben, etc. Aber es ist natürlich schwierig. Was bedeutet das in der Praxis? Aber ich möchte uns Mut machen, hier auch hilflos zu sein. Das bedeutet eben gerade nicht, dass wir die großen Macher sind, dass wir das selber können. Das bedeutet nicht, dass wir selber uns immer toll fühlen müssen dabei, wenn wir anderen Menschen ein Zeugnis sind. Das bedeutet nicht, dass wir die Antworten auf alle Fragen kennen müssen. Auf manche Fragen habe ich keine Antworten. Keine schlauen Antworten, keine guten Antworten. Aber es muss auch nicht sein. Das ist auch nicht das, wofür wir hier sind. Wir dürfen in unserer Unsicherheit und dürfen in unserer Schwäche zu Gott kommen. Das ist das, was er uns verheißen hat. Aber ich möchte heute noch mal sagen, wie wichtig es ist, dass wir Zeugen für das Kreuz sind. Dass wir Zeugen für das sind, was passiert ist. Dazu eine letzte Bibelstelle, 1. Petrus 4, 12 bis 19. Den Anfang hatte ich schon gelesen. Ich möchte den Rest davon auch noch lesen. Geliebte, lasst euch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens des Christus willen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden oder weil er sich in fremde Dinge mischt. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Ich möchte beten, dass wir diese Kraft haben, genau das zu tun, was Petrus hier schreibt. Amen.
Jesus, ich möchte beten, dass du uns deinen Heiligen Geist so gibst, wie du es den Jüngern zu Pfingsten hast zukommen lassen. Dass sie es nicht mehr lassen konnten, von dem zu reden, was sie erlebt haben. Ich bete, dass du uns die Menschenfurcht überwinden lässt. Ich bete, dass die Entscheidung, die wir heute vielleicht treffen, nach so einer Predigt zu sagen, wir wollen wieder mehr Zeugen sein, dass du uns neben dem Wollen des Vollbringens zukommen lässt. Ich bete, dass du deine Hand ausstreckst, dass wir in Deutschland, in der Gemeinde hier, bei den Zuhörern, dort an den Bildschirmen ein neues Pfingsten erleben. Herr Jesus, danke für die Zeiten, die ich erleben durfte mit deinem Heiligen Geist, aber ich möchte dieses Meer wieder haben. Und ich möchte wieder eine Leidenschaft entwickeln, dass ich es nicht lassen kann, von dir zu schwärmen, der du mein König, mein Gott, mein Heiland, mein Erlöser, mein Retter, mein Freund bist. So bete ich, Herr Jesus, mit der Gemeinde, dass du uns eine neue Ausgießung des Geistes gibst. Wir haben das bitter notwendig. Und wo immer wir nicht richtig reagiert haben, bitte vergib uns und führ uns in die Richtung, die wir brauchen, damit wir dir Ehre machen. Komm, Heiliger Geist, berühre uns und gehe mit uns. Amen.